ARD.
Was ist an diesem Abend passiert, dass du mich so vergessen hast? Ich habe nach dir gerufen. Ich habe dich gebraucht. Und du hast so viele Entscheidungen getroffen, mit ins Zimmer zu gehen, dich auszuziehen und das zu tun, anstatt bei mir zu sein. Warum?
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Da müssen wir direkt zu Anfang schon einmal schlucken, denn das wird eine Folge, die uns alle mitnehmen wird. Ihr hört die Paartherapie, ich bin Maria Richter und bringe euch durch diese Folge und damit auch willkommen zur neuen, inzwischen vierten Staffel zusammen mit unserem Paartherapeuten Erik Hegmann. Hallo Erik.
Hallo Maria.
Ja, bei uns sind heute Michelle und Alexander. Das Problem bei den beiden: Alexander hat Michelle betrogen und dieser Betrug ist bei den beiden erst 2 Monate her. Was bedeutet das für die Sitzung mit dir, Erik, dass diese Situation noch so frisch ist?
Die meisten Paare, die kurz nachdem eine Affäre oder eine Außenbeziehung aufliegt, zu mir kommen, die sind sozusagen in dieser, ich nenne es mal Schockphase. Da geht es darum, was hat sich alles verändert? Mein Leben ist plötzlich nicht mehr so, wie ich das gewohnt bin. Alles, was ich mir vorgestellt habe, war offensichtlich falsch. In dieser Phase sehr schwierig, schon konkret mit Paaren zu arbeiten.
Ich bin Michelle, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Mama von 3 Kindern, ich lebe im schönen Leipzig und ich bin im Vertrieb tätig, im Bildungsbereich, Weiterbildung im Bereich Social Media und ich bin seit 8,5 Jahren mit meinem Partner zusammen, 2,5 Jahre verheiratet und ja, wir standen vor einer großen Krise schon in unserer Beziehung. Und dann ist er fremdgegangen.
Ja. Ich bin Alex, 32 Jahre alt. Genau, Papa von 3 superschönen Kids. bin auch im Vertrieb tätig, in einer leitenden Position, wodurch ich viel unterwegs bin. Genau, und ich bin hier, weil ich fremdgegangen bin.
Ich finde es sehr mutig, dass ihr heute hier seid. Gerade mit so einem Thema. Auch weil es ja noch sehr frisch ist. Wenn es zu einer Außenbeziehung, wie das so schön wertneutral in der Paartherapie genannt wird, kommt, dann gibt es mehrere Phasen. Ihr seid noch in der ersten sozusagen. Das ist die, es ist aufgeflogen, es ist da und die Welt, wie sie vorher war, erschüttert.
Ja.
Ja. Was glaubst du, Michelle, was wünscht sich Alexander, was wir heute vielleicht erreichen können, was wir heute vielleicht anstoßen können?
Ich denke, seine Hoffnung ist, dass wir auf jeden Fall dass wir wieder zusammenfinden, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Ich glaube, seine größte Hoffnung ist, dass es mir irgendwann nicht mehr so wehtut.
Das sind die beiden Dinge. Ihr hattet vorher als Paar bereits eine schwierige Zeit. Meinst du, er hofft auch, dass irgendetwas von den Faktoren, die zu dieser schwierigen Zeit geführt haben, heute vielleicht angesprochen werden kann?
Ja.
Ja?
Ja. Okay. Auf jeden Fall. Also, weil nur, wenn wir die Faktoren natürlich auch besprechen und da wirklich intensiv reingehen, dann kann man auch was für die Zukunft ändern. Das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptpunkt.
Okay. Das heißt, wir gucken auch ein bisschen zurück, meinst du heute?
Ja.
Ja?
Mhm.
Okay. Alexander, was glaubst du, wünscht sich Michelle?
Ich glaube, Michelle, oder ich nenne sie Shelly, aber Michelle wünscht sich, dass sie hier rausgeht und weiß, wie sie damit umgeht, beziehungsweise verstehen will, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Punkt, der sie bewegt zurzeit, wie es dazu gekommen ist bei mir.
Mhm. Was gibt's noch, wenn du noch ein Stück weiter zurückblickst vielleicht auch?
Ich denke, die Themen, die wir vorher hatten, dass wir die weiter, so wie wir es jetzt gerade angehen, so weit ausbauen, dass die halt kein Thema mehr sind. Also.
Michelle, hat Alexander recht? Würdest du was gerne ergänzen?
er hat schon recht. Die Frage, die ich halt in meinem Kopf habe, ist vor allem auch, wo ist eigentlich meine Grenze? Also, was bin ich bereit, in dieser Beziehung zu akzeptieren? Und wann ist für mich der Tag gekommen oder die Ursache oder was auch immer, zu sagen, ich möchte diese Beziehung zu 100% nicht mehr.
Mhm. Ihr sitzt ja hier, weil ihr was versuchen wollt. Deswegen ist meine Vermutung, es gibt einen Anteil in dir, der sagt, ich will an meiner Familie und an meinem Mann festhalten. Ich will aber auch, es gibt einen Anteil, der hadert daran.
Ja.
Jetzt ist das ja ein paar Monate erst her. Wie laut ist denn die Stimme in deinem Kopf, die sagt, warum sitze ich hier eigentlich?
Die Frage habe ich gestern nochmal sehr laut und deutlich gestellt, als wir hier angekommen sind, tatsächlich. Also wir hatten gestern Abend nochmal ein Gespräch quasi. Und da habe ich auch gesagt, warum bin ich eigentlich hier? Also die letzten 2 Monate, das war das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Ich habe mich tagtäglich mehrere Stunden, eigentlich den ganzen Tag, nur mit diesem einen Thema beschäftigt. Warum gehen Menschen fremd? Ich habe mich fast noch mehr mit seiner Psyche beschäftigt als mit meiner, weil ich einfach das verstehen wollte.
Das ist etwas, was ganz vielen Menschen ja. in so einer Situation passiert. Du hast dich damit beschäftigt, warum hat mein Mann alles aufs Spiel gesetzt?
Ja.
Bist du auf eine Antwort gekommen?
Schon. Also ich bin extrem in die Selbstreflexion gegangen. Und das war dann auch so ein bisschen der Wendepunkt, als ich dann auch gemerkt habe, auch ich habe meine Anteile irgendwo daran. Es ist natürlich schon, also ich meine, er hat die Entscheidung getroffen, ja. Mhm. Und da war dann bei mir so ein bisschen der Wendepunkt, dass ich auch das wieder zugelassen habe, auf eine andere Art und Weise mit ihm zu kommunizieren. Da hat er dann auch so ein bisschen den Mut auch wieder bekommen, für diese Beziehung auch zu kämpfen. Ich habe wie 2 Stimmen im Kopf. Die eine Stimme sagt, ihr gehört zusammen. Das ist so, das war so und das wird für immer so sein. Und auf der anderen Seite habe ich halt die Stimme so, die schreit mich halt an und sagt so, ja, wach doch auf und guck mal, was er gemacht hat. So, wann gehst du endlich? Was muss ich, also als ob das Universum zu mir spricht, was muss ich dir noch zeigen, damit du loslässt?
Ich höre, für dich war immer klar, meine Ehe mit diesem Mann ist eine monogame Verbindung.
Ja.
Habt ihr darüber jemals gesprochen?
Nein. Ich hatte einmal vor circa einem Jahr tatsächlich den Impuls, weil es ein Riesenthema bei uns ist, was sexuelle Nähe angeht. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr offen und ich mag das und ich brauche das und ich will begehrt werden und so weiter und so fort. Und ich bin ja ein Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, war ich schwanger. Und ab dem Moment war es eigentlich, ja, also ich lebe quasi eigentlich seit 7 Jahren mit einem unterdrückten Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Also ich war immer diejenige, die auf ihn zukommen musste. Es war nie andersrum. Ich kann mich wirklich an kein einziges Mal erinnern.
Also du hast immer Intimität initiiert.
Ja. Und ich habe dann auch vor einem Jahr auch noch mal viel drüber nachgedacht. So. Es war dann tatsächlich auch so, dass ich auch jemanden kennengelernt habe. Mhm. Aber ich habe für mich sehr, sehr schnell erkannt, dass es nicht die Person ist, die ich will, sondern das, was ich mit der Person fühle oder was ich mir da, keine Ahnung, ausmale, das will ich eigentlich mit meinem Mann. Und daraufhin habe ich auch das Gespräch zu ihm gesucht. Also ich habe ihm nicht gesagt, es gibt jetzt irgendwie eine dritte Person oder sonst irgendwas, sondern ich habe die Themen angesprochen. Also ich wünsche mir körperliche Nähe und so weiter und so fort. Warum kannst du das nicht? Ich kann mich so gut daran erinnern. Ich stand vor mir, ich habe gesagt, sag mir, was ich anders machen kann, damit ich damit arbeiten kann. Und er immer, du machst alles richtig. Du machst alles richtig. Es liegt nicht an dir.
Warum hast du nicht mal vorgeschlagen, wenn wir beide Intimität nicht erleben können, Sie haben Kinder, wir haben eine Familie, ich möchte dich als Partner nicht verlieren, aber Intimität würde ich schon ganz gerne erleben, können wir uns irgendwas einfallen lassen. Wir könnten auf eine Sex-Positive-Party zusammengehen, wir könnten eine dritte Person dazu bitten, wir könnten in einen Club gehen, was auch immer. Gab es solche Gedanken bei dir?
Definitiv. Und ich habe auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ihn anzusprechen, ob wir die Beziehung öffnen. Mhm. Dann kam der Gedanke, okay, um das fair zu halten, müsste ich ja rein theoretisch die Beziehung dann für beide öffnen. Und genau das war der Knackpunkt, weil ich mir denke, erstens, ich möchte nicht ihn teilen. Und zweitens würde mir das ja zeigen, dass er das mit anderen machen kann, aber mit mir funktioniert das nicht.
Das ist das, was du ja jetzt sowieso auch gerade natürlich erlebst.
Ganz genau. Ne? Und genau so ist es dann. Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was ganz besonders schmerzhaft ist.
Ja.
Du hast drauf verzichtet.
Ja.
Du hast dich zurückgestellt und deine Bedürfnisse. Und dann hat er sich seine, erstmal in der Vorstellung, hat er sie sich erfüllt.
Er hat quasi das gemacht, was ich mir von ihm gewünscht habe. Das war mein größter Wunsch und ich habe auch immer gedacht, wenn wir das hinkriegen, das ist so, das ist doch das, was Paare auch ausmacht, dass man auch körperlich miteinander ist. Ich möchte nicht nur neben meinem Freund, also das war, ich habe so oft gesagt, es fühlt sich manchmal an, als wären wir einfach nur beste Freunde, die drei Kinder großziehen. Ich brauche körperliche Nähe. Mhm. Und dann plötzlich macht er das halt mit irgendjemand anderem und ich denke mir so, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Also ich habe mich so sehr zurückgeschraubt über so viele Jahre. Ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich mit diesem Mann zusammen sein will, er ist halt nicht so, dann muss ich das akzeptieren. Aber aus Liebe zu ihm verzichte ich halt darauf. Dann lebe ich halt so, das ist okay für mich. Und dann passiert halt sowas.
Wenn du jetzt zurückguckst, was du sagst, und dann verzichte ich darauf, wie würdest du das heute bewerten?
Ich würde immer wieder darauf verzichten, weil ich ihn nicht verletzen wollen würde und auch, weil ich mich schützen wollte, dass ich halt verletzt werde, dass ich halt zu der Erkenntnis komme, mit anderen funktioniert es, aber mit mir nicht. Also wenn ich die zum Beispiel für uns beide geöffnet hätte.
Es gibt einen Anteil, der sich auch schon ziemlich laut gemeldet hat bei dir, der sagt, ich würde gerne den Rest meines Lebens durchaus auch mal wieder Spaß haben, Leidenschaft erleben, mich begehrt fühlen. Und dann gibt es einen anderen Anteil, der sozusagen dazwischen springt und sagt, warte mal, da könnte ganz viel Verletzung kommen. Ja. Aus dem Grund machst du das nicht.
Ja.
Und welcher Anteil hat vielleicht die letzten Jahre gesagt, du bleibst und das Leiden dafür nimmst du in Kauf?
Und da muss ich halt sagen, ich kann mir keinen besseren Partner an meiner Seite vorstellen. Er hat mir die Welt zu Füßen gelegt. Und das ist das, was so laut ist, auch in meinem Kopf. Er hat mich nie schlecht behandelt. Er hat nie schlecht über mich geredet. Nie, 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 nie. Das gab's nicht.
Deine Stimme, die sagt, ich möchte mit diesem Mann zusammenbleiben für den Rest meines Lebens, die hat gute Gründe.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass auf der anderen Seite diese andere Stimme, die dir wahrscheinlich nicht nur in charmanten Worten sagt, was bist du eigentlich für eine, wer auch immer, dass du da bleibst und das überhaupt noch versuchst und jetzt in so eine Sitzung gehst, spinnst du eigentlich.
Ja.
Erik, wir haben eingangs ja schon darüber gesprochen, dass die beiden sehr frisch nach dem Betrug zu dir in die Sitzung gekommen sind. Welche Phasen sind es denn, die man durchläuft als Paar?
Die erste Phase ist die Schockphase. Bedeutsam für die ist häufig, ist die Affäre aufgeflogen oder wurde sie gestanden? Es geht eigentlich um den Realitätsverlust. Die zweite Phase ist dann eine Verarbeitungsphase. Und wenn das Paar das, sagen wir mal, Ergebnis offen diskutiert, dann geht es hier darum, was hat es mit mir gemacht? Das heißt, das ist die Frage für den Betrogenen. Und was hat es mir bedeutet? Das ist die Frage für denjenigen, der betrogen hat. Und die dritte Phase ist dann die Phase der Veränderung, der Entscheidung. Welche Art Paar möchte ich, dass wir werden? dass das sich trennt, das zusammenbleibt und so tut, als sei nichts passiert. Oder das Paar, das sagt, wir nehmen diese Chance zur Veränderung wahr und werden ein besseres Paar.
Sexualität war ja von Anfang an bei denen Thema und sie bietet auch einfach viel Nähe an. Sie bietet Körperlichkeit an und nichtsdestotrotz sucht er sich diese Körperlichkeit, dieses Intime woanders und er sagt aber, das liegt nicht an dir. Wie wichtig ist das für sie auch zu glauben, es liegt wirklich nicht an dir?
Das ist wirklich sehr wichtig, denn das ist nach meiner Erfahrung ein wirklich relevanter Gedanke für die Person, die betrogen wurde. Mein Partner, meine Partnerin hat das für sich getan, nicht gegen mich. Das hatte mit mir herzhaft wenig zu tun, sondern das war für ihn oder für sie selbst. Beispielsweise, weil ich mich endlich mal wieder frei, weil ich mich selbstbestimmt, weil ich mich autonom gefühlt habe. Oder weil ich etwas gespürt habe, auch körperlich, was ich schon lange nicht mehr gespürt hatte. Das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Ich warne auch hier davor, immer denken zu wollen, es kam zu einer Außenbeziehung und beide haben daran Schuld. Das gibt der betrogenen Person nochmal eins obendrauf. Und das muss nicht stimmen.
Michelle beschreibt ja auch, dass sie da total zwei Stimmen in ihrem Kopf hat. Auf der einen Seite, das ist mein absoluter Traummann. Der trägt mich auf Händen, der ist der tollste Papa auf der ganzen weiten Welt. Also sie hat da wahnsinnig viele tolle Worte auch für ihren Mann. Auf der anderen Seite sagt sie, aber der hat mir das angetan. Wie krass ist da diese Zerrissenheit und wie schafft sie es, das irgendwie wieder zu vereinen?
Es hilft mir in so einer Zerrissenheit durchaus, wenn ich weiß, da gibt es wirklich ganz klar einen Teil in mir, der möchte das, und es gibt einen Teil in mir, der möchte das. Dann kann ich als Therapeut mit der betroffenen Person nachgucken, warum wollen diese Anteile das? Und dann stelle ich eigentlich immer fest, die haben gute Gründe dafür. Hm. Und der Anteil, der mich vor etwas warnen möchte, der mich vielleicht auch beschimpft, das ist meistens der Teil, der mich beschützen möchte. Wenn ich anfange, in dieser Zerrissenheit den Beschützer als etwas Positives wahrzunehmen, wird sich meine Zerrissenheit auch schon mal ein ganz klein wenig weniger schmerzhaft anfühlen. Ich springe jetzt mal ein bisschen zu Alexander. Was wäre dir denn möglich, in einen Veränderungsprozess zu gehen? Denn Michelle sagt ja auch ganz klar, da gibt es Bedürfnisse, die sind nicht erfüllt worden über viele Jahre.
Also Potenzial auf jeden Fall viel. Ich habe eine sehr starke Motivation. Also
da ist Potenzial, dass ich Momente wahrnehme, in denen es eine gute Idee wäre, Intimität zu initiieren, häufiger meine Frau zu verführen, häufiger ihr das Gefühl zu geben, sie ist begehrenswert. Ich habe auch vielleicht ein paar Ideen, wie ich das machen könnte. Gibt es einen Anteil in dir, der in diese Richtung denkt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Warum das vorher so war? Jetzt kann ich mir das gar nicht mehr so vorstellen, wie das davor war. Also
ist für dich deine Frau begehrenswerter geworden jetzt?
Begehrenswert ist geworden die Art, wie wir kommunizieren, in meinen Augen. Begehrenswert war meine Frau immer. Also.
Da kam jetzt noch was dazu, höre
ich? Ich habe mich vorher immer sehr verschlossen dem Thema gegenüber und habe mich geöffnet aufgrund der ganzen Vorkommnisse. Habe ich sehr offen drüber geredet mit ihr und mich selber sehr geöffnet, womit ich vorher ein großes Problem hatte.
Was hat denn dir diese Öffnung ermöglicht?
Ja, dass ich gesehen habe, dass ich sie verliere.
Also bist du der bessere Partner geworden, seitdem du dich geöffnet hast?
Ich denke, ja. Das ist der wichtigste Punkt für mich. Ich fühle mich dabei auch gut.
Ja?
Ich verstelle mich nicht, sondern es war eine Überwindung, mich zu öffnen, das ja. Aber es fühlt sich halt nicht falsch an, sondern sehr richtig.
Du hast dich in bestimmten Aspekten 8 Jahre lang nicht öffnen wollen können. Das ist jetzt passiert.
Ja.
Was hat damals dich gehindert, darauf einzugehen und zu sagen, ich sehe dein Bedürfnis, ich kann es nicht erfüllen?
Was hast du vielleicht in dir entdeckt, was du nicht entdecken wolltest?
Ja, dass ich vielleicht auch das Bedürfnis hatte.
Was könnte es gewesen sein, was dich gehindert hat, diesem Bedürfnis nachzugehen? Welche Form von Sexualität hattest du diese 7, 8 Jahre? Das war nur Masturbation?
Nee, ich habe das komplett abgelegt.
Du hattest gar keine Libido?
Nee, doch, schon, aber ich habe das war für mich zweitrangig. Das ist schwer zu beschreiben.
Ja, das verdrängt so ein bisschen.
Ja, das ist ein super großes Thema von mir. Weil Shelly ist sehr, ne, laut, sagt das, wie sie denkt. Und ich bin da konträr so ein bisschen. Ich denke über vieles nach, verarbeite das mit mir, fress viel mich hinein sozusagen. Und mir fällt das sehr schwer, über Dinge zu sprechen. Ich bin dabei, das zu ändern, sehr.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Gedanke auch. Da würde ich meine Komfortzone gerne verlassen und ich würde gerne über diese Hürde drüber gehen und mehr darüber sprechen. Ich möchte noch ein bisschen herausfinden, dieser Teil, der sagt, nein, sprich nicht darüber, Alexander. Mhm. Deine Frau sagt zwar gerade, das ist ihr ein wichtiges Thema, für dich ist es eigentlich auch interessant und zumindest einen Blick wert, aber nein, lass uns nicht darüber sprechen. Welche Gründe hat dieser Anteil zu sagen, nein, wir sprechen nicht darüber?
Aus dem Blickwinkel jetzt keine, aber...
Was war es damals?
Ja, vielleicht auch eine Form von, dass sie besser ist als ich, also so den Bedürfnissen von ihr nicht gerecht zu werden.
Mhm. Ich erlebe dich nicht als jemanden, der die Idee einer offenen Beziehung super klasse findet.
Nein. Ich habe auch vorher das, was mir selber passiert ist, immer verurteilt.
Er erlebt das häufig, dass derjenige, der in die Außenbeziehung gegangen ist oder der betrogen hat, eigentlich von sich sagen würde, das ist das Letzte, von dem ich erwarten würde, dass ich das tue. Und ich finde es furchtbar, wenn andere das tun. Und aus dem Grund finde ich es so wichtig, drauf zu gucken, was hat mich über diese Hürde gebracht.
Das ist auch mein größter Punkt. Und das ist auch das, was am meisten belastet, weil ich ganz, 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 ganz schlimm mich an diesem Abend festhalte.
Was hat es dir bedeutet?
Was es mir bedeutet hat?
Ja. Nicht im Nachhinein, in dem Moment.
Wahrscheinlich war es einfach die Anerkennung für den Moment.
War es etwas, was du gesucht hattest?
Nein.
Nein.
Definitiv nicht, nein.
Das hat sich ergeben?
Über einen Zeitraum, ja. Also vorher längeren Kontakt, ja. Aber
ich möchte wissen, was da für ein Kontakt war.
Warte mal. Ich verstehe die Frage sehr gut.
Ich möchte, dass wir darüber reden, dass ich schwanger war und dass ich gerade sein drittes Kind bekommen habe, während er hinter meinem Rücken mit einer Arbeitskollegin schreibt, telefoniert. Sein schlechtes Gewissen meldet sich schon bei ihm und sagt, bricht den Kontakt ab und er nimmt ihn wieder auf. Er hat darauf hingearbeitet. Und ich möchte über den Abend reden, weil was da passiert ist und in welcher Art und Weise.
Ich denke, dass wir das nicht ganz so tun werden. Weil ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Ich verstehe die Fragen, die du hast. Aber das, was es gerade mit dir macht, zeigt mir, dass das nicht unbedingt die beste Idee ist und der beste Weg vielleicht. Magst du mir vertrauen, dass wir versuchen, auf eine andere Art und Weise da drauf zu gucken? Weil wenn du dir wünschst, ihm Vorwürfe zu machen, was ich total verstehen kann, meine Vermutung ist, die macht er sich selber schon. Und ich weiß nicht, ob es irgendwas hilft, wenn ich ihm die machen würde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn wir eskalieren, wir ein Gespräch führen können, das uns tatsächlich weiterhilft, auf Dinge zu gucken. Ich verstehe deine Wünsche danach sehr, sehr gut. Aus meiner Erfahrung kann ich dir allerdings sagen, die Frage, was hat es dir bedeutet, ist hilfreicher als die Frage, was habt ihr gemacht?
Was sie gemacht haben, das weiß ich. Ich sehe es vor meinen Augen, was passiert ist. Aber dieses auch, was hat es dir bedeutet? Ich habe so oft das Gefühl, dass er das runterspielt, weil er Angst hat, mich weiter zu verletzen.
Davon bin ich auch überzeugt. Und aus dem Grund möchte ich dieser Frage nachgehen. In dem Moment, in dem wir aber eskalieren, kriegen wir da keine Antwort.
Ja.
Deswegen habe ich dich gerade so unterbrochen.
Ja.
Natürlich ist die Frage sehr, sehr wichtig. Was hat es mit dir gemacht?
Ja.
Und es hat dich verletzt?
Es hat auch... Wie gesagt, auch der Abend, ich finde, das ist wichtig, dass ich das sage, weil das nochmal damit du auch verstehst, wie es mich verletzt hat. Ich war krank. Ich war mit 3 Kindern alleine zu Hause. Das Jüngste war 8 Wochen alt. Und er war in den 8 Wochen, wo unsere Tochter da war, schon 3-4 Mal für mehrere Tage wieder unterwegs. Also ich war einfach überfordert mit der ganzen Situation. Und ich habe Hass auf seine Arbeit geschoben. So, ich habe abends versucht, die Kinder ins Bett zu bringen. Ich war am Limit. Es ging mir schlecht. Ich habe versucht vorzulesen. Es hat nicht geklappt. Das Baby hat geschrien. Ich bin nach unten gegangen und ich habe angerufen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich bin immer alleine. Und hätte ich das gewusst, dass ich immer alleine bin mit den Kindern und dass ich so an meine Grenzen komme, dann hätte ich niemals 3 Kinder mit dir bekommen. Niemals. Ich hätte dich nicht geheilt. Alles hätte ich niemals gemacht. Und er sagt zu mir, ja, es ist richtig, dass du das sagst, schreib mir dann nochmal eine Nachricht. Und insgeheim hatte ich so gehofft, bitte setz dich einfach in den Zug und komm nach Hause. Und in der Nacht betrügt er mich. In dem Moment, wo ich am meisten ihn gebraucht habe, wo ich am verletzlichsten war, wo ich überfordert war mit allem, betrügt er mich. Und schreibt mir am nächsten Morgen noch eine Nachricht, ich liebe dich über alles, ich will euch nicht verlieren. Mhm. Und dann frage ich mich, und deswegen stelle ich immer diese Fragen, was ist an diesem Abend passiert, dass du mich so vergessen hast? Ich habe nach dir gerufen, ich habe dich gebraucht und du hast so viele Entscheidungen getroffen, mit ins Zimmer zu gehen, dich auszuziehen und das zu tun, anstatt bei mir zu sein. Warum?
Das ist die Frage, die ich ihm stellen würde. Was hat es dir bedeutet? Ja.
Ach, ja.
Was hat es mit dir gemacht, hast du gerade beantwortet? Eine ganze Menge. Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Kann ich mich auf dich verlassen? Bist du für mich da, wenn ich dich brauche? Hörst du, wenn ich dich rufe? Oder bin ich hier alleine? Michael, ich würde gerne auch mit euch eine Antwort darauf finden, was hat es ihm bedeutet. Ist es okay, wenn ich da wieder hingehe?
Ja, ja? Klar, ja.
Die Stimme, die dir Vorwürfe macht, die hat gerade einen deutlichen Verstärker bekommen, vermute ich.
Ja.
Ich vermute, dass du sehr gut verstehen kannst, warum Michael verletzt, wütend, zweifelnd ist.
Auf jeden Fall, ja.
Kannst du versuchen, mal den Gedanken ein bisschen runterzudrehen und dich zu fokussieren auf einen anderen Teil von dir? Nämlich, was hat es dir bedeutet an diesem Abend? Wie hat es sich angefühlt? Und ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, das mal nicht vielleicht in ganzen Sätzen zu machen, sondern indem du nur in 1-2 Worten über gerne alle Emotionen, die da waren, an diesem Abend, einfach mal versuchst zu sprechen.
Einfach nur Wörter, die mir in den Kopf kommen.
Ja, das muss noch nicht mal die richtige Reihenfolge sein. Was für Emotionen waren da?
Unsicherheit, Überforderung. Das sind eigentlich schon die lautesten.
Du sollst über die Positiven sprechen. Auch.
Warte bitte.
Oh, das fällt mir so schwer.
Ich weiß. Ich kann das total verstehen. Aber jedes Mal, wenn du... Nein, du musst... Ach, um Himmels Willen. Völlig menschlich. Ich versuche nur zu erklären. Dieser Teil, der sich gerade bei dir gemeldet hat, der hat ein gutes Recht, sich so zu melden. Nur wenn der sich meldet, ist sein Impuls, in die schlechten Emotionen zu gehen. Ich bin ganz bei dir. Ich möchte gerne auch hören, was hat dich dazu gebracht, das zu tun?
Okay.
Und das waren gute Emotionen. Außer du sagst mir, das war von der ersten bis zur letzten Minute nur mit schlechtem Gewissen besetzt. Ich will dir jetzt gar nichts vorgeben.
Nee, aber ich kann mir das schwer vorstellen.
Ja, das fände ich jetzt ungewöhnlich. Ja. Michael hat dich jetzt sehr deutlich aufgefordert. Ich würde dich lieber bitten, tatsächlich auch mutig reinzugucken, warum bist du über diese Hürde?
Ja, es war Anerkennung wahrscheinlich.
Anerkennung? Ja.
Und Verständnis.
Mhm.
Ja.
Wie ist es mit Freude? Wie ist es mit Genuss? Wie ist es mit Leidenschaft? Wie ist es mit Selbsterfahrung? Wie ist es mit Dominanz? Was ist mit solchen Gedanken dabei? Ich weiß, das ist schwierig zu formulieren.
Ja.
Und ich weiß, deine Vermutung ist, ich verletze Michelle noch mal, wenn ich das jetzt sage. Michelle hat gerade aber bestätigt, sie möchte genau das wissen. Sie hat es eingefordert. Ich helfe Michelle, das zu halten, wenn es verletzend wird. Versprochen. Was war noch?
Einhergehend damit wahrscheinlich auch Selbstbestimmung. Aber
ja, hier ruft gerade niemand um Hilfe, sondern hier möchte jemand was ganz anderes von mir.
Hm.
In dieser Minute kann ich über mich selbst bestimmen. Ich bin frei zu tun und zu lassen, was ich will. Ich weiß, es ist schwer, das ohne Bewertung in dieser Situation zu machen. Aber das waren Emotionen, die du höchstwahrscheinlich verspürt hast.
Hm.
Ist die Vermutung richtig?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich? Ich weiß, es ist schwierig, das zu sagen. Es geht nicht darum, wie leid es dir im Nachhinein tut, vielleicht auch dazwischen.
Mhm.
Aber hast du es auch genossen?
Ja, in dem Moment wahrscheinlich ja. Ja.
Lass mal das wahrscheinlich
weg. Ja.
Du hast es genossen.
Mhm.
Okay. Michael, es fällt ihm wirklich nicht leicht, über diesen Teil zu sprechen. Wie geht's dir damit, das zu hören?
Dadurch, dass ich ja auch dieses Bedürfnis hatte und ich mir auch vorgestellt habe, wie es wohl wäre, mal wieder körperlich mit jemandem zu sein, vielleicht auch mit jemandem zu sein, der nicht er ist, verstehe ich es. Ich verstehe es. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen.
Warte mal. Können wir den mal so formulieren? Ich kann verstehen, dass du dieses Bedürfnis hattest, irgend sowas in der Art in deinen Worten zu ihm zu sagen.
Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Ich kann verstehen, dass du dieses Bedürfnis hattest und dass du es in dem Moment ausgelebt hast.
Warte. Dabei. Deine Frau hat Verständnis dafür.
Hm.
Für seine Emotionen. In diesem Moment. Für die Umstände drumherum. Okay. Ne? Also ich habe so große Angst davor, dass wenn ich sage, ich habe Verständnis dafür, dass es das weniger schlimm macht, ich meinen Kopf schrei. Also ich...
Verständnis für das, was du in dem Moment gefühlt hast und Verständnis für dein Bedürfnis. Ich habe nicht die Spur gesagt, es geht jetzt hier darum,
ja.
Verständnis, was du getan hast. Das ist es nicht. Aber ich habe Verständnis
ja.
für das, was du gefühlt
ja.
hast. Das ist aber der wichtige Punkt. Wenn ihr etwas erreichen wollt, wo ihr an einen Punkt kommt, an dem ihr miteinander künftig über eure Bedürfnisse auf Augenhöhe sprechen wollt und dann vielleicht sie auch noch zu beider Zufriedenheit verhandelt, ist wichtig, über Emotionen klar zu sprechen, diese zu benennen und dem anderen zu signalisieren, auch wenn ich anderer Meinung bin und ich es mir gewünscht hätte, du hättest eine andere Verhaltensweise gezeigt. Aber deine Emotionen kann ich nachvollziehen und verstehen. Wenn wir an den Punkt kommen könnten, seid ihr in einer anderen Verhandlungsposition künftig. Dazu gehört aber auch, häufig durchzuatmen und zu sagen, ich sehe es wirklich ganz anders als du. Aber ich möchte, dass du mir mehr erzählst, auch wenn ich damit kämpfen muss. Aber bitte erzähl mir mehr darüber.
Alexander hat ja auch beschrieben, er war über sich selber eigentlich echt geschockt. Er hat gesagt, ich hätte niemals von mir selber erwartet, dass ich sowas wie einen Seitensprung machen könnte überhaupt. Warum kommt es dann aber letztendlich doch zu so einem Betrug, einem Seitensprung?
Das ist natürlich individuell. Manchmal ergibt sich die Möglichkeit, manchmal ist es eine sexuelle Fantasie, die erfüllt werden soll. Also warum es dann dazu kommt, das ist genau auch das Interessante dabei. Denn wenn die Hürde, jemanden zu betrügen, so riesengroß ist, dann will ich natürlich eigentlich doch auch für mich selber erfahren, warum bin ich über diese Hürde drüber? Das ist ja weit von seinen Werten entfernt, die er eigentlich leben möchte und bis dahin auch gelebt hat. Also was hat ihn dazu gebracht, es dennoch zu tun? Und das fragt sich ja auch seine Frau, weil schließlich kennt sie ihn.
Und seine Frau hatte wahnsinnig viele Fragen, spezielle Fragen. Diesen Abend hätte sie gerne im Detail einmal aus ihm rausgequetscht. Da bist du aber relativ schnell dazwischen gegangen und hast gesagt, so kommen wir hier nicht weiter. Warum stoppst du diese Art der Fragestellung dann zwischen den Partnern?
Ja, da kann ich dann immer nur hoffen, dass die Paare mir vertrauen aus meiner Erfahrung heraus. Das führt nicht zu dem Ziel, das sich beide Partner eigentlich wünschen, nämlich eine bessere Kommunikation darüber. Es geht ja bei ihren Fragen darum zu verstehen, warum hast du das getan? Und ich übersetze das lieber in, was hat es dir bedeutet, damit ich das verstehen kann.
Du hast ihn ja dann auch mal Wörter aufzählen lassen, ne? Welche Emotionen haben irgendwie am Abend des Betrugs bei dir stattgefunden? Wie ist das sozusagen aus deiner Sicht gelaufen? Er hat da ja erstmal nur sehr viel Negatives aufgezählt. Da ist Michelle auch schnell dazwischen gegangen, hat gesagt, kannst du mir nicht erzählen, dass das nur negativ war?
Natürlich nicht. Was an der Stelle immer wieder bei Paaren passiert, ist, der betrügende Partner versucht, den anderen und die Beziehung zu schützen, indem er das ein bisschen runterspielt und abwiegelt. Das Gegenteil passiert aber dann. Die Zweifel werden immer größer. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du keinen Spaß daran hattest. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das Ganze furchtbar war. Warum hast du es dann getan? Deswegen bohre ich dann auch so nach, und das muss dann leider auch die betrogene Person aushalten. Was war denn eigentlich toll? Warum hat sich das in welchen Momenten wie gut angefühlt? Denn das erlaubt mir herauszufinden, warum hast du das gemacht?
Und Michelle sagte ja sogar auch, sie hat auch irgendwie ein Verständnis dafür, dass er es getan hat, weil sie sagt auch, es wäre gelogen, würde ich behaupten. Ich hätte nie in über 8 Jahren Beziehung mal diesen Gedanken gehabt, eine unbeschwerte Nacht mit einem anderen Mann. Trotzdem sagt sie aber, ach, ich möchte es eigentlich nicht aussprechen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich habe Verständnis, entschuldige ich auch ein bisschen, was du getan hast.
Da soll sie natürlich nicht. Auf der anderen Seite hat es sie aber auch deshalb so sehr getroffen und verletzt. Sie hatte ja ihr Bedürfnis zurückgestellt. Sie hatte diesen Gedanken, vielleicht sollten wir die Beziehung öffnen, damit ich mein Bedürfnis nach Sexualität, nach Intimität ein bisschen ausleben kann. Aber ich will das eigentlich nicht. Ich will das nicht mit jemand anderem erleben. Und jetzt machst du's. Ich versuche es zu verhandeln. Ich gehe über meinen eigenen Werte hinaus. Und du machst es heimlich, ohne mir die Gelegenheit zu geben, darüber mitzuentscheiden. Das ist natürlich richtig unfair. Was für eine Beziehung möchtest du schaffen, die dich begeistert?
Ich möchte eine Beziehung haben, in der man sich als Partner sieht, auch weil es halt nun mal sehr dominant ist in unserer Beziehung, das Thema Familie und Eltern sein. Ich will, dass wir das sind, und wir sind ein wahnsinnig gutes Team. Wie wir funktionieren, wie wir zu Hause sind, also ich kann es mir nicht besser vorstellen. Ich kann mir auch keinen besseren Vater vorstellen. Aber ich möchte eine Beziehung, in der, dass wenn die Kinder schlafen, dass dann Fokus auf dem Paar auch ist. Es muss nicht immer, man kann auch mal Fernsehen oder sonst irgendwas, aber ich möchte, dass wir Aufregung schaffen. Ich möchte, dass man sich ansieht und da ist Liebe und Anziehung und Sicherheit und das ist das, was ich mir wünsche.
Was gäbe es ganz konkret, wo du sagen würdest, das würde mich wirklich begeistern? Da würde ich morgens aufwachen und sagen, ja.
Alles, was er jetzt tut. Es gibt so viele Momente, die mich jetzt begeistern. Ich habe immer zu ihm gesagt, ach, lass uns doch mal tanzen gehen. Und er, ich gehe nicht tanzen, war immer so weggeschoben. So. Er hat einen Tanzkurs für uns gebucht. Was mich am meisten begeistert, ist, wir hatten zum Beispiel oft das Problem, dass wenn ich sauer war oder traurig war, auch wegen Arbeit oder irgendwas, dass er nicht in der Lage war, mich in den Arm zu nehmen. Dass er einfach auch mit mir weiß, wie er umgehen soll. Und er hat zum Beispiel auch letztens, ich war fix und fertig, ich lag da zwischen diesen drei Kindern und ich dachte mir so, das ist es jetzt irgendwie so gewesen. Und dann habe ich, keine Ahnung, es war nachts um drei und ich saß dort und ich habe so geweint. Und dann habe ich gehört, wie er die Treppe hochgekommen ist. Und dann, er hat eigentlich kein Wort gesagt, so, aber er hat mich einfach in den Arm genommen. Dann hat er so ein Kinderhörspiel angemacht und hat halt gesagt, ich bleibe jetzt hier und ich lege mich jetzt hier daneben und du versuchst jetzt zu schlafen. Und er hat einfach alles richtig gemacht in dem Moment. Also er weiß, was er tun kann, damit es mir besser geht. So. Und all die Dinge tut er auch jetzt. Und das begeistert mich und deswegen fällt es mir halt auch so schwer, das halt loszulassen. Ne? Also. Mhm.
Diesen Moment, den du da gerade beschrieben hast,
ja,
der hat dir ja offensichtlich Kraft gegeben auch. Da kommt er auf dich zu, nimmt dich in den Arm, macht das Hörspiel an, ich bin bei dir. Warum ist dir das so wichtig?
Weil er alles dafür tut, dass es mir besser geht.
Das ist seine Initiative.
Ja. Ja.
Was könnte es sein, was von dir verlangt wird? Nicht von ihm. Von dir verlangt wird, dass es solche Momente geben kann, dass du begeistert bist wieder von eurer Beziehung.
Dass ich mich verletzlich zeige. Dass ich ihm halt die Möglichkeit gebe, für mich da zu sein. Und weil er dann auch die Möglichkeit hat, eben genau, weil das ist ja seine Baustelle, wo er wachsen kann und über seinen Schatten springen kann.
Ihm den Raum zu geben.
Ja.
Alexander, was für eine Beziehung würdest du gerne schaffen, die dich begeistert?
Eine, in der ich als Person auch daran wachse. Also diese komplette Transparenz, die ich halt vorher nicht gebracht habe. Einfach komplett offen.
Kannst du es mal in Situationen runterbrechen?
Das sind tatsächlich so die alltäglichen Momente, die mich unglaublich glücklich machen. Also in denen ich halt sein kann, wie ich bin und wie sie ist. Und
in denen ich sein kann, wie ich bin.
Ja, und wo ich das auch ausspreche.
Wann spürst du das denn, dass du sein kannst, wie du bist?
Eigentlich, sobald ich reinkomme. Das Problem war, ich habe es halt nicht gesagt oder weiß ich nicht, warum ich so in manchen Momenten, gerade das zum Beispiel mit dem Umarmen und so, ne, das...
Das hat dir gut getan auch.
Ja, natürlich, tut mir das gut, ja. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, warum ich das nicht vorher gemacht habe oder warum es mir so schwer fiel. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es an ihr lag, sondern an mir. Also
ich würde es nennen, das ist eine Art von Verbindung, die du da spürst.
Mhm. Ja, voll.
Und in dieser Verbindung fühlst du dich, so habe ich das jetzt gehört, bitte korrigier mich, sicher genug, um so zu sein, wie du bist.
Ja.
Das ist für dich eine große Herausforderung.
Das auszusprechen und alles zuzulassen, für mich ja.
Das zuzulassen. Okay, jetzt wird's interessant. Was genau lässt du dazu?
Ja, Nähe, ja.
Wenn ich Nähe zulasse, geht's mir gut. Und ich kann mich richtig dafür begeistern, für diese Momente, in denen ich diese Nähe mit dir spüre.
Ja.
Okay. Was wird von dir, nicht an meiner Partnerin,
Was wird von dir möglicherweise erwartet? Was wird auf dich zukommen, um Nähe zuzulassen?
Dass ich offen über meine Gefühle und Bedürfnisse rede.
Vielleicht sogar noch einen Schritt vorher. Lass ich lernen, in mich reinzuhören. Was sind denn meine Bedürfnisse? Letzte Frage. Was glaubst du? Was sind die Herausforderungen, auf die du treffen wirst, um das zu erreichen?
Ich glaube, dadurch, dass es mir generell viel schwer fällt, über Bedürfnisse oder Gefühle, die mich angehen, zu reden, ist wahrscheinlich, es richtig rüberzubringen, es auszudrücken, was ich fühle oder warum ich das so fühle, was vielleicht für sie irgendwo logisch erscheint oder normal, ist für mich halt manchmal schwer, das auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube, das, ja.
Ich finde es wichtig zu formulieren, was sind die Herausforderungen, die mich erwarten auf diesem Weg, weil dann ist es leichter, mich darauf einzustellen und mir vielleicht dafür Unterstützung zu holen oder um Unterstützung zu bitten. Also für dich ganz viel höre ich Nähe zulassen. Und damit du dahin kommst, reinhören, wo ist mein Bedürfnis nach Nähe, das benennen und dann auch in die Aktion treten und dieses Bedürfnis umsetzen. Was für Hindernisse könnte es geben, die umzusetzen? Was befürchtest du?
Zurückweisung vielleicht. Ich mache gern alles richtig, wenn ich was mache. Deswegen die Angst, das nicht richtig, perfekt, wie auch immer, zu machen.
Mut, dich auf Experimente einzulassen.
Die richtig zu machen, ja.
Ich spreche gerne von Experimenten, weil Experimente, die macht man, um herauszufinden, was kommt bei raus. Da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Irgendwas passiert.
Ja, stimmt.
Kannst du dir ein Commitment geben, unabhängig von dem, was Michelle macht oder nicht macht, dass du dranbleibst, etwas zu tun, was dir eigentlich völlig widerspricht, nämlich in ein Experiment zu gehen. Nicht zu sagen, ich habe hier ein Ziel, das will ich erreichen, so perfekt wie möglich, sondern in ein Experiment zu gehen und zu gucken, was kommt raus.
Das, was wir jetzt angefangen haben oder was wir jetzt machen, ist im Endeffekt für mich wie ein Experiment. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass ich das kann mit dem Commitment, weil sonst wäre das, was ich jetzt mache, es wäre mir zu unsicher.
Ja, genau. Du würdest normalerweise gar nicht erst anfangen.
Ja.
Weil ist ja nicht klar, wie das ausgeht.
Richtig.
Und auch Michelle sagt ja auch, ich weiß noch nicht, ob ich darüber hinwegkomme. Es gibt immer noch die Stimme, die sagt, bist du eigentlich blöd? Warum bist du hier? Warum hältst du das durch? Und du machst für dich ein Commitment, ich bleibe dran.
Ja.
Das finde ich groß.
Danke.
Wie geht's dir, wenn du das hörst?
Ich finde das gut, ja. Und auch, wie gesagt, die Art und Weise, wie er das jetzt auch schon tut, ich saug das auf. Das ist aber gleichzeitig auch so, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt halt wegen dieser Sache, die passiert ist, ist er so motiviert und tut so viel und ist so offen geworden und redet über seine Emotionen und seine Gefühle. Und ich habe Angst, dass, wenn ich das loslasse, dass das weniger wird. Also ich würde die Tür hinter mir zumachen und ich würde sagen, und ich weiß auch, dass ich das kann. Ich war schon an dem Punkt. Ich mache die Tür zu, weil jetzt habe ich den Mann oder er entwickelt sich zu dem Mann, von dem ich geträumt habe. Und ich kann mir auch keinen anderen an meiner Seite vorstellen. Aber ich habe jedes Mal mache ich diese Tür wieder auf, damit es wieder reinkommt. Und als würde ich ihn dadurch wieder da hochbringen wollen, weil das ist das, was mich anzieht. Also es ist so Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu.
Wenn sein Antrieb nur das Leid
die Selbstvorwürfe, der Scham, die Selbstgeißelung wären, würde der wahrscheinlich irgendwann mal erlahmen, dieser Antrieb. Das ist nicht nachhaltig nach meiner Erfahrung. Wenn es euch gelingt, Momente zu schaffen, die euch beide begeistern, als Paar, als Partner, das ist die nachhaltige Motivation.
Da will ich hin.
Dass sich Paare an dieser Stelle im Kreis drehen, ist das Normalste der Welt. Ich mache einen kleinen Schritt nach vorne, dann kommt mein Ja-Aber-Anteil und sagt, bist du bescheuert? Und schon gehe ich wieder einen Schritt zurück, ich drehe mich nochmal im Kreis und dann geht es wieder von vorne los. Und das einmal bei dir und einmal bei dir. Und der Tanz kann sehr anstrengend sein. Den werdet ihr auch noch ein Weilchen haben. Und es wird Momente geben, da sitzt ihr auf dem Sofa und ihr guckt irgendeine Serie und da passiert was und plötzlich ist alles zurück.
Ja, jedes Mal. Also auch
das wird passieren.
Ich hasse es so sehr. Ich kann keine Filme mehr gucken. Ich kann keinen. Ja.
Es wird besser werden.
Ja.
Es wird auch noch ein Weilchen dauern.
Ja.
Und das kann auch in vielen Jahren, kann es noch mal so einen Moment geben.
Ja.
Wichtig ist, nach meiner Erfahrung, dass ihr euch darauf einstellt. Und wenn ihr mögt, kann ich euch noch was mitgeben, wie ihr dem ein bisschen vorbeugen könnt.
Ja, unbedingt.
Gerne, ja.
Es wird höchstwahrscheinlich dich am meisten treffen in so einem Moment. Da kommt das alles wieder. Wie deine Welt gerade zertrümmert wird. An der Stelle ist unglaublich wichtig, dass du dich nicht zurückziehst, weil sonst bist du wieder alleine damit beschäftigt, den Scherbenhaufen zusammenzukehren, den er dir fabriziert hat. Kannst du dir vorstellen, Alexander, dass du die Initiative übernimmst und wenn du merkst und spürst, hier passiert was gerade bei meiner Frau, dass du auf sie zugehst und fragst, wie geht's dir gerade? Was ist bei dir los? Am Anfang sogar, dass du jeden Tag einmal auf sie zugehst und sie fragst, wie geht's dir gerade damit? Dass du die Initiative ergreifst. Damit Michelle nicht das Gefühl hat, sie ist allein gelassen damit und sie muss das alles ausbaden. Es geht nicht darum, dass du jetzt auf den Knien um Verzeihung bittest, sondern es geht darum, dass du Verantwortung übernimmst. Insofern, ich zeige dir, ich bin für dich da. Ich mache mir Gedanken, wie es dir geht und ich flüchte nicht, wenn ich jetzt höre, es geht mir nicht gut. Sondern ich biete dir die Umarmung an.
Du hast beide auch im Laufe der Sitzung gefragt, wenn ihr euch jetzt eure Beziehung wünschen könntet, wie soll sie aussehen? Haben beide im Prinzip geantwortet, so wie es jetzt ist. Weil Michelle bekommt Aufmerksamkeit, Alexander kann Nähe geben, zulassen, obwohl ihm das eigentlich schwerfällt. Er weiß aber, es tut ihm gut. Wieso hat es diesen Betrug gebraucht, um dann festzustellen, wir haben doch eigentlich alles, was wir für die perfekte Beziehung brauchen?
Die Idee, die viele Paare haben von ihrer Beziehung, ist eine sehr symbiotische Idee. Eine Idee, in der alles toll ist, in der alles rund läuft, in der alles wunderbar ist und in der wir Veränderungen von innen und außen schon irgendwie bewältigen werden. Eine Affäre, ein Seitensprung ist eine Veränderung, die so massiv alles auf den Kopf stellt, dass ich nicht mehr zurück kann zu dem Status quo. Und das bedeutet, jetzt muss ich in die Differenzierung. Jetzt muss ich mir überlegen, ist mein Partner, meine Partnerin wirklich genau die Person, von der ich gedacht habe, dass sie es ist? Und Spoiler, in den allermeisten Fällen werden wir feststellen, nein, ist sie nicht. Die verhält sich doch plötzlich anders, als wir uns das gewünscht hätten. Und wie komme ich damit zurecht? Das ist sicherlich eine Differenzierung, die ist ganz besonders schmerzhaft. Aber die Differenzierungsphase braucht es, um als Paar zu wachsen, auch um als Persönlichkeit wachsen zu können. Deswegen sind, so schmerzhaft es ist, Seitensprünge, Affären häufig ein hilfreicher Startpunkt für Differenzierung, wenn die Partner daran arbeiten wollen. Aber es gibt durchaus andere Möglichkeiten, Differenzierung zu starten. Das soll nicht der Freibrief sein. Ah, der Typ da im Podcast hat gesagt, damit kann man Differenzierung starten. Das müssen wir sowieso mal. Dann gehe ich jetzt mal fremd. Das ist damit definitiv nicht gemeint. Es gibt auch andere Möglichkeiten dazu.
Sag doch mal als Beispiel, was ist dann eine Möglichkeit?
Also beispielsweise könnte ich auch sagen, ich beginne ein komplett neues Hobby oder ich gehe tatsächlich auch mal in ein Coaching und gucke mir bestimmte Dinge an, die ich verändern könnte. Das bedeutet ja, dass mein Partner, meine Partnerin sich auf diese Veränderung einstellen muss. Also wir sind dann beide automatisch in der Differenzierung. Ich muss das nicht gleich mit einem sexuellen Erlebnis machen, mit einer anderen Person.
Was du auch gesagt hast über Michelle und Alexander, obwohl das so frisch ist, sind die beiden eigentlich schon sehr, sehr weit, haben da schon sehr viel, sehr gute Arbeit auch geleistet. Du hast aber auch gesagt, ganz realistisch, und wenn es in 10 Jahren ist, dieses Thema kann euch sehr wahrscheinlich immer wieder einholen, es kommt immer wieder so der kleine Hammerschlag. Wie komme ich dann mit diesen Situationen mit meinem Partner gemeinsam klar?
Indem wir uns dann dieser Situation stellen. Und nicht wegducken. Das heißt, wir haben uns vorher in die Augen geguckt und haben gesagt, wir wissen, das wird kommen, das wird passieren, das wird in einer Situation passieren, in der wir es nicht haben wollen, in der wir lieber was anderes machen würden. Und wir werden damit dann umgehen. Wir werden uns nicht verstecken. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen möchte, wenn ich vorbereite, in 10 Jahren wird es trotzdem nochmal so ein Flashback geben. Guckt euch in die Augen und sagt, ja, das wissen wir, dazu stehen wir, damit gehen wir dann um.
Alexander hat eine Aufgabe von dir bekommen, seine Frau einmal am Tag wirklich nach ihrem Gefühlszustand zu fragen. Was macht es mit den beiden, dass er jeden Tag diese Frage stellen muss?
Die hilft Paaren wirklich gut. Denn der betrogene Partner fühlt sich nicht mehr allein und einsam. Und der Partner, der betrogen hat, übernimmt Verantwortung, duckt sich nicht weg, geht proaktiv auf die andere Person zu. Das verändert diese Dynamik, die normalerweise so aussieht, einer frisst das in sich hinein, hat Angst, was zu sagen, weil er weiß, die andere Person fühlt sich dann wieder unter Druck gesetzt und flüchtet und es wird eigentlich immer schlimmer. Diese Verantwortung zu übernehmen und proaktiv auf den anderen Partner zuzugehen, kann diese Dynamik durchbrechen.
Was würdest du sagen, sind die 3 Learnings, die wir von Alexander und Michelle mitnehmen können?
Erstens denke ich, Unterschiede können anfangs sehr reizvoll sein und später werden sie möglicherweise etwas, ich sag mal, sehr Anstrengendes. Und spätestens an der Stelle sollten die Partner versuchen, ihre Unterschiede als Ergänzungen wahrzunehmen, weil sonst arbeiten sie sich an denen ab. Zweitens, wenn es zu einem Vertrauensmissbrauch kam, dann ist es wichtig, dass der Partner Verantwortung übernimmt und etwas wirklich verändert und nicht den anderen alleine lässt mit seinen Gedanken, mit seinen Zweifeln, mit seinen Schmerzen und seinen Verletzungen. Und drittens, um wirklich nachhaltig in einen Veränderungsprozess zu gehen, braucht es eine positive Motivation. Ich bekomme, wofür ich lobe. Ich ducke mich weg und flüchte, wofür ich ständig kritisiert werde.
Erik, vielen Dank.
Maria, ganz lieben Dank und ganz lieben Dank an das Paar, das heute so mutig über dieses wirklich schwierige Thema gesprochen hat mit uns.
In der nächsten Folge sind Christine und Marc bei uns. Die beiden sind 35 und 36 Jahre alt. Sie sind seit 7 Jahren ein Paar. Und man muss bei den beiden sagen, die Probleme haben relativ früh angefangen. Und zwar schon nach 2 Jahren. Denn zu diesem Zeitpunkt hörte ihr Sexleben quasi komplett auf.
Ich hätte normalerweise schon nach 2-3 Jahren damals, wo wir zusammenkamen und dieses Intime komplett weggefallen ist, da war schon der Punkt, wo ich normalerweise gesagt hätte, okay, nee, also so kann ich eine Beziehung nicht führen. Ich brauche das Intime dazu. Es hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert für mich. Es gehört für mich viel dazu, aber irgendwann habe ich aufgegeben.
Welche Probleme noch hinter dieser fehlenden Intimität stecken, das klärt Erik in der nächsten Folge. Und übrigens, wenn ihr euch auch als Paar mit eurem Thema für die nächste Staffel der Paartherapie bewerben wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an paartherapie@ndr.de. Und wie immer habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch, denn Lesen bringt uns im Kopf nochmal auf ganz andere Ideen. Es gibt ja auch viele Bücher über Beziehungen, aber mal ganz generell, wenn ihr gerne lest und Lust habt auf persönliche Buchempfehlungen, da gibt es einen ganz tollen Podcast. Mona Amesian und Christine Westermann treffen sich alle 2 Wochen, um über Bücher zu sprechen, die sie sich gegenseitig empfehlen. Und dann wird diskutiert, geschwärmt, gestritten, alles Mögliche. Im Podcast 2 Seiten merkt man, dass sie 2 Generationen voneinander entfernt sind, aber in der Leidenschaft für Geschichten vereint sind. 2 Seiten, der Podcast über Bücher, ist wie jedes gute Gespräch, mal tiefgründig, mal humorvoll, immer authentisch. Ihr findet ihn ab sofort in der ARD Audiothek und den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Olli Kleist. Distribution Nina Wietholz und Julia Herzka. Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge oder Staffel. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Noch mehr Paare seht ihr auch in der ARD Mediathek. Da gibt es auch die ersten beiden Staffeln der TV-Doku Die Paartherapie.